Info 3 Abend.
Trotz der Rekordtemperaturen Anspruch auf hitzefrei gibt es nicht. Für das Referendum. Die SVP will, dass die Raumplanung Sache der Kantone und Gemeinden bleibt. Kein komplettes Parlament. Die geplante Präsidentschaftswahl in Somalia wird verschoben. Das Wetter, es bleibt, wie es ist, sonnig und heiß. Am Mikrofon sind Brigitte Kramer und Ursula Vogler mit den Nachrichten.
Seit Freitag erlebt die Schweiz eine Spätsommer-Hitzewelle. Trotzdem haben Arbeitnehmer keinen generellen Anspruch auf einen freien Tag, wenn die Temperaturen steigen. In einer heute veröffentlichten Mitteilung stellt das Staatssekretariat für Wirtschaft, das SECO, klar, dass Beschäftigte keinen Anspruch auf klimatisierte Räume oder auf hitzefrei haben. Das SECO rät stattdessen, Räume über Nacht und am frühen Morgen zu kühlen. Entlastung bringen könne auch ein flexiblerer Umgang mit den Arbeitszeiten sowie Kurzpausen. Gestern wurde auf dem Jungfraujoch der Allzeitrekordwert von 12,8 Grad gemessen. Heute stieg in Sitten das Thermometer auf ein bisheriges Jahreshoch von 36,9 Grad. Die Schweizerische Volkspartei, die SVP, verlangt, dass die Raumplanungssache von Kantonen und Gemeinden bleiben müsse. Eine schleichende Verlagerung der Kompetenzen zum Bund will die SVP bekämpfen. Sie unterstützt dazu auch das Referendum gegen das neue Raumplanungsgesetz. Konkret lehnt die Partei eine zu starke Beschränkung von Baulandreserven ab. Unterstützt wird von der SVP hingegen die Forderung, vermehrt dicht zu bauen. Den Hauptgrund für die schleichende Zersiedelung sieht die SVP in der starken Zuwanderung. In der Schweiz ist ab heute ein neuer umstrittener Bluttest für Schwangere auf dem Markt. Er soll beim ungeborenen Kind Trisomie 21, besser bekannt als Down-Syndrom, erkennen. Der Test kostet 1.500 Franken und wird von den Krankenkassen nicht bezahlt. Der russische Außenminister Lavrov hat die internationale Kritik am Urteil gegen die drei Frauen der Punkband Pussy Riot zurückgewiesen. Man solle vor Ende der Berufungsverhandlung noch keine Schlussfolgerungen ziehen, sagte Lavrov laut Agentur Interfax. Unterdessen drohen weiteren Mitgliedern von Pussy Riot ebenfalls Haftstrafen wegen Rowdytums aus religiösem Hass. Die Aktivistinnen sind laut Medienberichten zur Fahndung ausgeschrieben. Die Anwälte der drei verurteilten Musikerinnen haben Berufung gegen das Urteil von 2 Jahren Lagerhaft angekündigt. Ein Gnadengesuch an Präsident Putin lehnen sie ab. Im ostafrikanischen Somalia läuft heute das Mandat der UNO zur Unterstützung der Übergangsregierung ab. Doch die geplante Wahl des neuen Staatspräsidenten im Parlament musste verschoben werden. Zwar wurden neue Parlamentsmitglieder vereidigt, noch haben die verschiedenen Clan-Chefs aber nicht alle 275 Abgeordneten ernannt. Um den neuen Präsidenten wählen zu können, müsse das Parlament aber komplett sein, erklärte ein Diplomat in Mogadischu. Philipp Gedul tritt von seinem Amt als Präsident des Schweizerischen Eishockeyverbandes auf Mitte September zurück. Bereits vor Monaten war Gedul bei den Kloten Flyers als Investor eingestiegen. Dieses Engagement mache es ihm unmöglich, weiterhin als Präsident des Eishockeyverbandes tätig zu sein, begründet Gedul seinen Rücktritt. Wer neuer Präsident des Schweizerischen Eishockeyverbandes wird, ist noch nicht bekannt. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, stand kurz vor Schluss bei 6.510 Punkten, minus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.247 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 20,11 gehandelt, der Dollar zu 97,41 Rappen.
Info 3 Abend. Die Themen.
36 Grad. Es wird noch heißer, macht den Beat nie wieder leiser.
36, nein, fast 37 Grad. Heute sind in der Schweiz Rekorde gepurzelt. Wo es am heißesten war und wie es mit der Ozonbelastung aussieht. Dann, trotz der Ernteausfälle in den USA werden tonnenweise Mais als Treibstoff verwendet. Experten fordern ein Umdenken, doch sie haben einen gewichtigen Gegner. Und noch immer ist es schwierig, Solarenergie zu speichern. Doch eine Riesenbatterie eines Westschweizer Unternehmens soll Abhilfe schaffen. Mehr dazu nach Wetter und Verkehr.
Das Wetter: am Abend in den Bergen und am Jura lokale Gewitter. Morgen wieder oft sonnig bei 29 bis 34 Grad. Die RS3-Verkehrsinformation von 17.05 Uhr. In der Region Bern-Solothurn-Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Herkingen und Niederbipp stockender Verkehr nach einem Unfall. In der Folge staut sich der Verkehr in der Gegenrichtung wegen Neugierigen. Dann in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Basel zwischen Sempach und dem Eichtunnel Stau wegen eines Pannenfahrzeugs. Der rechte Fahrstreifen im Tunnel ist gesperrt. Weitere Staus oder Behinderungen auf der A2 Richtung Basel zwischen Reiden und der Verzweigung Wickertal. In der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Brütiseller Kreuz und der Fretikon. Richtung Bern zwischen der Verzweigung Zürich-Nord und Affoltern. In der Region Aargau-Solothurn-Bern ebenfalls auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Wickertal und Rotrist sowie in der Gegenrichtung zwischen den Verzweigungen Weiermannshaus und Wankdorf. Schließlich im Tessin auf der A2 zwischen Chiasso Centro und Grenzübergang Boceda stockender Verkehr bei der Ausreise nach Italien.
Info 3 Abend.
Was für eine Hitze, das mag der eine oder andere heute gedacht haben. Zu Recht, so heiß wie heute war es in der Schweiz das ganze Jahr über noch nie. 36,9 Grad wurden in Sitten gemessen. Felix Blumer von SF Meteo, wie ist dieser Wert einzuordnen?
Es ist die höchste Temperatur, die in der Schweiz seit dem Hitzesommer 2003 gemessen wurde. Eine Kombination aus heißer Luft aus Südwesten, ein bisschen Föhn haben dazu geführt, dass nun der alte Wert dieses Jahres pulverisiert wurde. Bis jetzt war der Jahreshöchstwert in Bad Ragaz bei 35,8 Grad, jetzt also diese 36,9 Grad. Aber nicht nur in Sitten war es heute sehr heiß, beispielsweise auch in Genf wurden 34,5 Grad erreicht. In Chiasso, da stieg die Temperatur auf 33,9 Grad. Dies ist auch ein Jahreshöchstwert für das Tessin, also auch dort große Hitze. Der einzige Wert, der unangetastet blieb, das war auf dem Jungfraujoch. Da gab es bereits gestern 12,8 Grad. Das war überhaupt sozusagen ein Allzeitrekord für das Jungfraujoch. Heute stieg die Temperatur auf 10,7 Grad. Das war nicht ganz verwunderlich, denn in der Höhe kam heute etwas kühlere und auch etwas feuchtere Luft daher. Und diese feuchtere Luft brachte jetzt am späteren Nachmittag, vor allem auch im Berner Oberland, heftige Gewitter.
Wer nicht in die Höhe kann oder in die Höhe geht, der wird wohl auch in den nächsten Tagen weiter schwitzen.
Die Hitze, die geht weiter. Auch morgen erwarten wir Temperaturen zwischen 29 und 34 Grad. Ich denke, die 36,9 Grad, die bleiben jetzt stehen. Im Wallis wird es morgen wahrscheinlich wieder etwa 34 Grad heißer nicht. Und dann ab Mittwoch, da kommt dann langsam feuchtere Luft dazu. Die Temperaturen gehen zwar etwas zurück auf Werte knapp unter 30 Grad. Zusammen mit der Feuchte fühlt sich dann das Ganze aber nach wie vor wie etwa 35 Grad an. Das ist der sogenannte Hitzeindex.
Wir erleben Hitzetage, Rekordhitzetage. Viele haben den Eindruck, so heiß sei es nun schon seit Jahren nicht mehr gewesen. Stimmt das oder ist das rein psychologisch?
Das kommt jedes Mal, wenn es so heiß ist. Im letzten Jahr, am 22. August, da war es ein Zehntel Grad kühler, also 36,8 Grad in Sitten. Und auch damals wurde gesagt, das gab es noch nie. Gehen wir zurück genau um 3 Jahre. Ebenfalls am 20. August, da gab es 36,2 Grad. Also es hat sich jetzt noch häufig wiederholt. Und jedes Mal sagte man, das gab es noch nie. Nein, unser Kurzzeitgedächtnis, das wird sehr, sehr schnell überprägt. Und wenn wir dann zurückschauen auf den Hitzesommer 2003, da war es in der Größenordnung noch etwa um 3 Grad heißer und da war es dann wirklich ganz extrem.
Sprechen wir noch über die Kehrseite. Mit den Temperaturen steigen auch die Ozonwerte. Wie sieht es aus? Sind wir schon im kritischen Bereich?
Die Ozonwerte, die sind angestiegen. Wir sind aber noch nicht im eigentlich kritischen Bereich. Den höchsten Wert gibt es aktuell in Lugano mit 181 Mikrogramm pro Kubikmeter. Aber die absoluten Höchstwerte sind da nicht erreicht worden. Allerdings der Emissionsgrenzwert von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter, der wurde an den meisten Orten übertroffen. Trotzdem darf man auch hier sagen, die Hitze, so wie sie jetzt daherkam, die war beim Ozon nicht ganz so dramatisch, weil die heiße Luft, die kam vor allem in großer Höhe daher und dort befindet sich eigentlich nicht das Ozon. Darum waren die Ozonwerte gar nicht so hoch, wie man ursprünglich erwarten oder vor allem auch befürchten musste.
Danke für diese Informationen. Das war Felix Blumer von der SF, von SF Meteo.
Info 3 Abend.
In den USA fließen ganze 40% der Maisernten in die Ethanolproduktion. In den USA eine gesetzliche Vorgabe. Das Ethanol wird verwendet, um Biosprit zu gewinnen. Nun gerät die Ethanolproduktion in den USA in die Kritik. Grund ist die Rekorddürre. Viele Experten finden es verantwortungslos, in Zeiten von Ernteausfällen so viel Mais für Biosprit abzuzweigen. Doch die Getreidelobby, die ist mächtig. Sabine Müller.
Der Maisfarmer Sam Cobb aus Missouri gerät richtiggehend ins Schwärmen, wenn er über die Ethanolanlage in seiner Gegend spricht. Dort sind er und viele andere Bauern Miteigentümer.
Our wildest dreams isn't what we could have dreamed of that actually happened.
In seinen kühnsten Träumen habe er sich den Erfolg der Anlage nicht ausmalen können, sagt Cobb. Die Dividende sei prima.
Everybody was a winner out of it.
Dank Ethanol seien alle Gewinner. Das sehen im Jahr der großen Dürre in den USA längst nicht mehr alle so. Und die Frage wird lauter, ob es ethisch vertretbar ist, dass 40% der amerikanischen Maisernte in die Ethanolproduktion gehen, wenn gleichzeitig Viehbauern beklagen, dass nicht genug übrig bleibt, um ihre Tiere zu füttern, beziehungsweise die Preise einfach zu hoch sind.
You heard right, 40% goes for fuel. Not food.
Die Ethanol-Lobby versucht, die Zahl 40% zu relativieren. Ein guter Teil davon kommen nach der Ethanolproduktion als Silage zurück auf den Viehfuttermarkt.
In fact, the net usage is 16% of the corn crop, not 40%.
Tatsächlich verbrauche die Ethanolindustrie nicht 40, sondern etwa 16% der Maisernte, sagt Tom Byers von einer Lobbyorganisation auf CNN. Aber im ganzen Land und im US-Kongress in Washington hat sich mittlerweile überparteilicher Protest formiert. Gouverneure, Abgeordnete und Senatoren fordern die Umweltbehörde EPA auf, die gesetzlich vorgeschriebenen Ethanolwerte auszusetzen, solange die Dürre anhält. Ausnahmsweise verläuft dieser Protest mal nicht entlang der Parteilinien, sondern entlang regionaler Grenzen. Dort, wo Amerikas Fleischproduzenten sitzen, die Rinder-, Schweine- und Hühnerfarmer, wird laut geklagt, die Ethanolrichtlinie verzerre die Preise und das könne man sich gerade in diesem Jahr nicht leisten. Maisfarmer Sam Cobb aus Missouri zeigt wenig Mitleid mit den Viehzüchtern.
I used to have 150 sales.
Er habe selbst mal Schweine gezüchtet, sagt er, und er habe immer so geplant, dass er jeweils genug Futter zu anständigen Preisen hatte. Auch Amerikas mächtige Getreidelobby macht Druck, nichts zu ändern an den geltenden Gesetzen, besonders in Bundesstaaten wie Iowa. Iowa ist nicht nur der größte Mais- und Ethanolproduzent der USA, sondern auch einer der am härtesten umkämpften Staaten im diesjährigen Präsidentschaftswahlkampf. Da ist es nicht verwunderlich, dass Präsident Obama mitteilen ließ, er sei ein großer Verfechter der Ethanolproduktion, weil sie Wirtschaft und Umweltschutz nutze. Ansonsten gibt sich die Regierung meist unverbindlich. Die Umweltbehörde beobachte die Lage und werde, wenn nötig, handeln. Das wird sie aber vermutlich nicht tun, denn es sind so viele unterschiedliche Interessen im Spiel, dass die Obama-Regierung keinen wirklichen Anreiz hat, einzugreifen. Beobachter sind sich ziemlich sicher, was passieren wird. Die Dürre wird abklingen und die Debatte auch.
Info 3 Abend.
Große Zuversicht trotz 5 Millionen Franken Halbjahresverlust. So ungefähr präsentiert sich die Lage beim Batteriehersteller Leclanchet mit Sitz in Yverdon. Leclanchet setzt neu nämlich auf riesige Batterien. Batterien, die helfen sollen, Strom aus Wind- und Sonnenenergie zu speichern. Und Leclanchet wittert da das Geschäft der Zukunft. Priscilla Imboden.
Wenn der Wind nachlässt oder sich Wolken am Himmel bilden, dann fehlt plötzlich der Strom. Dieses Problem wird immer grösser, je stärker Wind- und Solarenergie ausgebaut werden. Die Unregelmäßigkeit ist die grosse Schwäche dieser Energieformen. Einen Ausgleich will die Firma Leclanchet mit riesigen Lithium-Ionen-Speichersystemen bieten, Batterien, die einen ganzen Container füllen. Noch ist das Geschäft defizitär. Die erste Produktionsanlage wurde neulich in Deutschland in Betrieb genommen, doch Leclanchet fand einen europäischen Großkunden und erhielt einen Auftrag der Industriellen Werke Basel. Ist der Optimismus der Firma berechtigt? Matthias Faver, Nachhaltigkeitsanalyst der Bank Sarasin.
Ich denke schon, die Speicherung ist wirklich ein wichtiges, momentan noch fehlendes Glied in der Energiewende. Alle sprechen vom intelligenten Netz und die Speicherung ist wirklich ein essentieller Teil dieses intelligenten Netzes.
Leclanchet ist nicht die einzige Firma, die an solchen Batterien tüftelt. Auch ABB hat dieses Jahr den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich eine Batterie verkauft, die gleich groß ist wie jene, die Leclanchet herstellt. Doch Batterien haben auch Nachteile. Sie brauchen viel Platz und Material und verteuern deshalb den Strom. Es gibt auch andere Speichermöglichkeiten, wie etwa Pumpspeicherwerke. Das sind Stauseen, in die Wasser hinaufgepumpt wird, wenn es zu viel Strom hat. Sie können größere Mengen von Energie länger speichern als Batterien und sind etwa für den Ausgleich Sommer-Winter einsetzbar. Batterien eigneten sich hingegen für die lokale Speicherung von kleineren Mengen von Energie, sagt Sarasin-Analyst Matthias Faber.
Ich sehe den großen Vorteil darin, dass wir eben nicht große Übertragungsnetze zuerst bauen müssen, um die Speicherung dann großflächig irgendwo erreichen zu können, sondern man kann dezentral, wo Wind und Strom und Sonne eingespeist wird, eben auch die Speicherung ermöglichen und dann direkt das ganze Quartier auch mit Strom 24 Stunden lang beliefern zu können.
Aus heutiger Sicht vermag eine Batterie in Containerformat so viel Strom speichern, wie ein Quartier in einem Moment verbraucht. Batterien können das Speicherproblem der Wind- und Sonnenenergie nicht aus der Welt schaffen. Aber sie könnten ein Teil der Lösung sein.
Das war Info 3 am Abend. Im Studio heute Brigitte Kramer.